der Podcast.
Willkommen zu Lucke und Hengstmann, dem Politik-Podcast mit Augenzwinkern. Heute Folge 92 und ich begrüße Sebastian Hengstmann in Magdeburg, meinen Podcastpartner.
Und ich begrüße Tilman Lucke in Berlin. Entschuldigung, ich schlafe noch.
Ja, das hat einen bestimmten Grund. Wir sind ja heute auch einen Tag verspätet. Tut uns sehr leid, denn Sebastian und seine ganze Clique und Familie, Mischpoke würde man sagen, hat genau. Gestern Premiere A-way. Mit... gestern Premiere mit dem, ja, Mischpoche heißt es auf Jiddisch korrekt, gar nicht Mischpoke.
Okay, Entschuldigung.
Aber genau, also mit dem Sommerkabarettprogramm Premiere und genau. Wie war's?
Es war lang, es war extrem nass. Also wir hatten jetzt, wir haben schon zweimal gehabt, dass wir Gewitter während einer Premiere hatten. Aber dass es durchgeregnet hat und zwar in einer Penetranz und Unverschämtheit, das hatten wir noch nicht. Aber da freut sich der Bauer.
Ja, also ich bin gestern auch in einen großen Regenschauer gekommen, als ich zu Fuß unterwegs war, aber so ist es
auch nicht schön. Hattest du dann wenigstens ein schützendes Jäckchen an?
Nö, einen Schirm habe ich sowieso nie dabei und also das ist dann eben, ja, spart man sich das Waschen der Kleidung, weil sie ja dann schon...
So, genau.
Okay, also wir, wie gesagt, heute, einen Tag später, nichtsdestotrotz machen wir Business as usual. Wir lesen erst Reaktionen vor und dann kommen die Korrekturen und dann kommen die inhaltlichen Themen.
So, und wir haben Reaktionen und zwar zwei.
Was?
Ja, ist der Hammer. Jetzt habe ich es natürlich, weil ich vorhin habe ich weggeklickt. Einmal hat uns die Paula geschrieben. Die Paula schreibt... ich finde es jetzt nicht egal, ich kann es, aber es war ziemlich kurz. Sie hat, ich habe Lucke und Hengstmann wieder eine Chance gegeben, nach Monaten oder so. Und dann habe ich wohl das Wort Nutte gesagt und zack, jetzt ist er wieder raus.
Ja.
Ich könnte ein anderes Wort mit N sagen. Vielleicht hören dann noch mehr von unseren 12 Hörern nicht mehr zu.
Ja.
Es tut mir leid, ich habe irgendjemanden als Prostituierte bezeichnet. Oder als Prostituierten, ich vermute, es war ein Mann. Der es definitiv auch verdient hat, ansonsten würde ich es nicht sagen.
Okay.
Aber ich entschuldige mich für die Wortwahl, wenn sich manche dadurch angegriffen. Ich finde es immer schön, wenn man sich dafür entschuldigt, dass man die Gefühle von anderen verletzt. Also so nach Motto, ja, ich habe zwar deine Gefühle verletzt, das tut mir auch leid, aber so nach Motto, das ist ja nicht mein Problem, wenn du dich durch meine Worte verletzt fühlst.
Ja, es geht eher um sozusagen um den gehobenen Ton, den wir ja sonst durchaus pflegen in diesem Podcast.
Recht, du Dreckschwein.
Etwas entfremdet wird. Ja, aber ich mache quasi Strichliste. Das war ja so bei, als Schimanski und Tanner, also dieses Kommissarsduo aus Duisburg 1981, auftauchten auf dem Bildschirm im Tatort. Und dann gab es ja nach der ersten Sendung gleich Riesenskandal. Die Bild-Zeitung hat eine Kampagne gefahren. Das ist doch kein Kommissar, weil in der ersten Szene, wo Schimanski auftauchte, trank er einfach, weil er nichts anderes da hatte, trank er einfach zwei Eier aus dem...
Genau. Also, haute die Eier. Und sagte Scheiße, das war das Erste.
Das Scheiße, weiß gar nicht, ob es das erste Wort war, aber recht oft. Und dann ein paar Folgen später, wo man dann schon die Reaktion von der ersten Folge hatte, rannte Tanner mit so einer mit so einem kleinen Blöckchen rum, machte immer Striche und am Ende der Folge kam halt raus, dass er das Wort Scheiße zählt.
Naja, warum nicht?
Und dann, ach, schon, also es hätte nur gefehlt, dass er gesagt hätte, schon 30 Mal in dieser Folge, aber das hat er nicht gemacht.
Das heißt, wir sind quasi Schimanski und Tanner des Podcasts.
Ja.
Okay.
Ja.
Scheiße. So, dann schrieb uns aber noch der Christian Lück und das möchte ich gerne vorlesen. Es ist ein bisschen länger, aber ich werde es einfach mal vorlesen. Hallo liebe Mikrofonmänner, damit sind wir gemeint. Ich wollte einfach mal Danke sagen für die hervorragenden Podcast-Folgen. Macht bitte weiter so. Ich bin durch den H2SO-Podcast auf euer gemeinsames Format gestoßen und höre beide Formate sehr gerne seit 2 Jahren nun. Haben wir da schon 2 Jahre? Ja, stimmt.
Ja.
Wollte ich auch einfach mal hier ein Feedback und ein paar Fragen stellen. In eurer letzten Folge 91 Europawahl, also die vom Montag jetzt, hat Tilman erwähnt, dass er als Schöffe auserwählt wurde. Seit wann ist Tilman als Schöffe aktiv und wie oft wurde Tilman schon berufen? Wie waren seine bisherigen Verhandlungen so für ihn? Wir hatten uns auch erstmalig beworben, am Ende wurden aber 2 etablierte Rentner, die auch schon Jahrzehnte zuvor dort aktiv waren, genommen. Es heißt immer, es werden Schöffen gesucht, aber frischen Wind möchte man wohl auch nicht haben. Vielleicht liegt es auch einfach am Landkreis. Habt ihr Erfahrung in der Gemeinde Egeln. Egeln ist eine Stadt. Nein, es ist ein Dorf. In Klammern Sebastian oder Tillmann in der Weltstadt zum Thema. Zum Thema GEMA, Zitat von Sebastian. Wenn jemand so bescheuert ist, unsere Kompositionen zu klauen, ist er selbst schuld. So, herrlich, so schlecht sind eure Kompositionen nicht. Wir freuen uns schon wieder sehr auf das Sommertheater. So, wie würde eine Anmeldung bei der GEMA überhaupt ablaufen? Müsstet ihr neben euren Texten und Melodien dort auch die Noten hinterlegen oder habt ihr euch noch nie damit auseinandergesetzt? Ich finde, auch kreative Leistung sollte bezahlt werden. Lange Tage und angenehme Nächte. Christian. So, erstmal Christian, danke für die lange Mail und wir haben zwei große Fragen. Punkt 1, Schöffe, dazu kann ich gar nichts sagen, deswegen würde ich das Wort hier einmal an meinen Podcast-Partner übergeben.
Genau, also das ist eigentlich eine tolle Sache. Die Gründe, warum man jetzt ausgewählt wird oder nicht, bleiben im Dunkeln. Also dafür ist ja das Gemeindeparlament zuständig. In unserem Fall in Berlin ist es halt das Bezirksparlament. Aber da weiß ich eben auch nicht, was die für Kriterien haben, wenn jetzt mehr Leute sich melden, als gebraucht werden. Es gibt ja eine Schöffenliste, dann kriegt man eine Nummer und nach dieser, also sozusagen, es wird der Prozess, den man dann bekommt, oder die Prozesse werden halt zufällig ausgewählt, beziehungsweise man dadurch, dass es dann eine fortlaufende Nummer ist, kommt dann der mit der nächsten Nummer dran, nächste Woche und so weiter. Und wenn man dann nicht kann, dann gibt es eine sogenannte Hilfsschöffenliste, die genauso funktioniert. Also wenn jemand ausfällt, dann wird der mit der Nummer 1 auf der Hilfsschöffenliste angerufen. Wenn der nicht kann oder wenn der jetzt ganz schnell nicht einspringen kann, dann eben der zweite und so weiter. Und diese beiden, also ich war die letzten zwei Schöffenperioden, also von 2014 bis 18 und dann von 19 bis 23 war ich Hilfsschöffe und jetzt bin ich eben aufgerückt zum Regulären. Warum das auch immer ist, ich hatte mich jeweils immer freiwillig gemeldet, das sollte ja eigentlich ein Vorteil sein gegenüber Bürgern, die man einfach so verpflichtet, das ist ja ähnlich wie bei Wahlhelfern, dass man einfach sagen kann, du machst es jetzt, mit der Ausnahme, dass man nicht gezogen wird, wenn man eine juristische Ausbildung hat oder wenn man bestimmte Berufe wie Pfarrer oder so hat oder wenn man halt weiß ich nicht, also es gibt noch ein paar andere Ausnahmen, aber normalerweise ist der Bürger dazu verpflichtet. Und ob jetzt diese Wahl in der Gemeindeverwaltung, wie die gemacht ist, ob da jemand sagt, nee, den finde ich scheiße, den wählen wir nicht oder den schlage ich dem Bezirksparlament gar nicht vor, das weiß ich halt nicht und ich wusste es auch nicht. Ich habe ja dann meinen Beruf Kabarettist angegeben und wahrscheinlich hat dann auch einer gesagt, oh, der ist ein unsicherer Kantonist, den machen wir nur zum Hilfschöffen. Gegenteil ist übrigens der Fall, man ist selbstständig, man weiß, was arbeiten heißt, sozusagen, man weiß, was Verpflichtung auf irgendwas heißt. Eigentlich ist das Gegenteil der Fall, aber will ich nicht meckern. Schade eben, dass Christian nicht gewählt wurde jetzt für diese 5 Jahre. Muss er dann 2028 sich nochmal melden und hoffen, dass dann irgendwie, dass es dann klappt.
Okay. Wie waren deine Prozesse bisher?
Also bisher hatte ich einen. Es ist so, man kriegt am Anfang des Jahres so eine Liste mit Tagen, an denen man sich freihalten, die man sich freihalten sollte, und dann gibt's, das ist jeweils der erste Tag von einem Verfahren. Ob der dann einen zweiten und dritten Prozesstag noch hat, das ist ja manchmal gar nicht so absehbar, aber die werden auch vorausgeplant, aber das ist dann konkreter. Man muss eben am Anfang des Jahres so seine Urlaubsliste einreichen und wenn das dann kollidiert, dann tritt eben diese Hilfsschöffenliste in Kraft. Ich hatte dieses eine Verfahren jetzt zum Thema Drogenhandel, war interessant, also war ein bisschen es ist ja nicht so, dass da jetzt die großen Massen an Zuschauern kommen, also da war kein einziger da im Zuschauerraum, trotzdem war es ja öffentlich, deswegen kann ich das hier erzählen. Es ging, oft ist ja die Konstellation dieses jeweiligen Verfahrens dann ganz speziell. Also wer jetzt genau wobei erwischt wurde, wie viel Gramm THC drin ist. Es war anscheinend sehr schlechtes Gras, das die Person sich unterjubeln ließ. Allerdings in so großer Menge, dass das auch nach der Cannabis-Reform noch von der THC-Menge her strafbar ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass jetzt auch da die Richter dran sitzen und sagen, oh, da ist doch irgendwie so ein Strafmaß verurteilt worden und da müssen wir jetzt wieder was abziehen wegen der Cannabis-Reform. Das ist ja dann nicht mehr Sache. Als Schöffe hat man ja nur, ist es beendet in dem Moment, wo man jemanden verurteilt. Man kann auch zum Beispiel, hat auch keinen Überblick darüber, ob jemand die Strafe dann wirklich antritt oder ob dann noch ein Wiederaufnahme, Berufung oder was auch immer kommt oder ob jemand, wann jemand dann entlassen wird. Das muss einem dann mehr oder weniger egal sein, aber man entscheidet natürlich über mehrere, in dem Fall mehrere Jahre, weil da eben nicht nur Gras im Spiel war, sondern zufällig auch noch Koks. Und es war halt so ein Rucksack, und dann, ach, der Rucksack, der stand da einfach so an der Straße, da habe ich mal reingeguckt und dann wurde ich halt dabei erwischt, wie ich reingeguckt. Natürlich. Also der Katalog an Ausreden ist wirklich cool. Weiß ich nicht, ob man da jetzt zu viel erzählt, aber es war natürlich auch also wie gesagt, man kriegt da echt alles aufgetischt, aber das ist ja auch das Recht von Angeklagten oder Anwälten, sozusagen, die, auch wenn es nicht so sehr plausibel ist, das mal zu versuchen mit so einer Ausrede oder mit so einer mit einem Tathergang, der dann keine Tat war und so weiter. Aber es gibt ja dann noch die Staatsanwaltschaft, die sozusagen ja dafür verantwortlich ist, das alles zu recherchieren, zu ermitteln und dann kommt es ja zur Anklage überhaupt, wenn die Staatsanwaltschaft der Überzeugung ist, mit mehr als 50% Wahrscheinlichkeit gibt es dann einen Schuldspruch. Also das heißt, wenn jemand sagt, zu 40% gibt es einen Schuldspruch, dann gibt es zu 0% einen Schuldspruch, weil es dann nicht zur Anklage kommt.
Ah ja, okay.
Das heißt, da wird schon mal viel abgerundet, es wird da grundsätzlich viel abgerundet, weil es ja immer heißt, im Zweifel für den Angeklagten. Nur genau. Die Frage, was ist Zweifel? Es heißt ja jetzt, also, es müssen ja ernsthafte Zweifel sein und nicht einfach so, also da muss man dann auch selber für sein Gewissen quasi, sein Gewissen halt prüfen, habe ich da. Kann es da jetzt ernsthafte Zweifel geben oder ist das alles plausibel, wie man sich es dann rekonstruiert? Naja, und dann natürlich das Abrunden dann im Richterkollegium. Also wir waren da jetzt ein Richter, eine Richterin und dann eine Chefin und ich noch als weiterer Chef, also 4 Personen. Da braucht man dann eine Zweidrittelmehrheit. Also 3 Leute müssen quasi mindestens eine Strafe haben wollen und der 4. wird überstimmt. Es wird immer nur einer überstimmt von 4. Wenn jetzt einer sagt 1 Jahr, der 2. sagt 2 Jahre, der 3. 3 und der 4. 4 Jahre, dann sind es 2 Jahre, weil der mit dem 1 Jahr wird überstimmt und 3 Leute fordern ja mindestens 2 Jahre und dann ist das sozusagen
dann. Ach, also so, das jetzt mal ganz kurz. Also ich kenne das ja nur aus diesen amerikanischen Filmen. Da heißt es ja Geschworene, das sind immer 12 und die müssen einstimmig stimmen. So, und das ist ja nur bei Schwurgerichtsprozessen so. Das System unterscheidet sich in Deutschland stark, aber auch hier gibt es sozusagen ehrenamtliche Entscheidende. Und ihr entscheidet also nicht nur über schuldig und nicht schuldig, ihr entscheidet sogar über das Strafmaß.
Genau, das hat man jetzt beim Trump-Prozess, da reden wir gleich drüber, auch gemerkt. Also es geht darum, hoffentlich einigen die sich überhaupt. Wir kennen alle den Film Die 12 Geschworenen, berühmter Gerichtsfilm, wo es dann heißt, wo erstmal alle 11 von 12 sagen, ja, der ist schuldig.
Genau, und der 12. sagt dann, nee, ich habe Zweifel. Und dann wird so lange diskutiert und das ist ja ein Kammergerichtsdrama. Das muss, also Kammerspiel. Ja. Also es spielt ja quasi nur also in diesem Raum. Also
im doppelten Sinn sogar Kammer.
Ja, genau. Und was noch dazu kommt, das ist ja, wenn man das jetzt mal mit diesem Film noch vergleicht, die müssen ja so lange eingesperrt bleiben, bis sie eine Entscheidung getroffen haben. So ist es in Deutschland auch nicht, ne?
Nee, also das war vielleicht früher so, aber die durften ja beim Trump-Prozess auch nach Hause gehen. Da war jetzt nicht klar, kam das Urteil, das kam ja gestern am Donnerstag, hätte aber auch schon Mittwoch kommen können oder Freitag oder so, aber die sperrt man dann nicht ein. Also das ist nicht wieder bei der Papstwahl, sondern die dürfen nach Hause, haben natürlich trotzdem die Pflicht, nicht über den Prozess zu reden mit niemandem. Wie gesagt, in diesem Film ist dann zufällig, dass der 12. halt diesen Zweifel hat und es aber auch schafft, die anderen von ihrem vorschnellen Urteil dann abzubringen. Und plötzlich gibt es dann bei allen diesen Zweifel und damit eine einstimmige Entscheidung für einen Freispruch. Und dann Happy End und man weiß ja als Zuschauer ja trotzdem nicht, ob das auch stimmt oder nicht, weil es ja nur um das Gerichtsverfahren geht. Naja, genau. Und das muss man jetzt nicht so also oder ja, für mich klingt es irgendwie, dass Schwierigkeiten vorprogrammiert sind. Erstmal die Auswahl der Schöffen, das war ja auch eine große Show eigentlich. Also es fand ja alles.
So, Moment. Also wir sind jetzt.
Entschuldigung, bei der Auswahl der Geschworenen bei Trump, aber wir reden am besten gleich drüber.
Wollte ich gerade sagen,
der lass Unterschied mal Feedback ist tatsächlich, zu Ende machen. Genau. Der Unterschied ist tatsächlich, dass es dass das Urteil von den Berufsrichtern und von den ehrenamtlichen Richtern gemeinsam gesprochen wird, nicht von den Schöffen alleine. Und in den USA ist es ja so, die Schöffen machen schuldig oder nicht schuldig und der Richter macht dann auch im Alleingang das Strafmaß. Und das kommt dann viel später. Das ist ja in Deutschland auch üblich, weil in Deutschland gibt es dann die Urteilsverkündung, die macht beide Sachen gleichzeitig. Und ansonsten gibt es natürlich auch noch eine Menge andere Unterschiede. Ja, wir werden da nicht öffentlich ausgewählt, sondern das läuft eben clandestin über die Bezirksverordnetenversammlung oder was auch immer. Trotzdem gilt die Regel, wenn man befangen ist, also wenn man merkt, also man kriegt ja das auch nicht vorher erzählt, weil nämlich der Schöffe, also man kriegt jetzt auch keine Akten oder so vorher. Der Schöffe muss sich, auch die Richter müssen sich eigentlich alles aus der mündlichen Verhandlung rausziehen, was sie an Informationen haben. Richter haben natürlich noch eine andere Möglichkeit, dass man eben über Asservate entscheidet, also Beschlagnahmte, was weiß ich, wenn man dann sein Gras noch mit dem Handy fotografiert, ist das Handy natürlich beschlagnahmt und so. Das kann man dann, oder man kann sich auch Beweise dann nochmal angucken, die dann, aber nur die in der öffentlichen Verhandlung vorgebracht wurden. Da kann man dann aber im Richterzimmer nochmal sagen, oh, kann ich das eine Foto nochmal sehen oder so, weil es ja an der Tatsache, dass dieses Foto existiert und dass es vorgebracht wurde, nichts ändert. Und was wollte ich jetzt sagen? Wenn man jetzt aber merkt, oh, ich kenne den, ja, der hat mir ja auch schon mal Gras vertickt, dann ist man verpflichtet eben zu sagen, ja, das geht nicht, ich bin hier befangen, ich muss jetzt ausgetauscht werden. Dann wäre der erste Prozesstag irgendwie geplatzt und müsste neu angesetzt werden mit einem Ersatzschöffen. Das ist natürlich aber in so einer großen Stadt wie Berlin recht unwahrscheinlich, aber kann immer wieder passieren. Es geht, weiß gar nicht, ob man jetzt befangen wäre, wenn man jetzt eine bestimmte Meinung zu der Person hat, wenn es eine öffentliche Person ist oder so. Das ist wahrscheinlich also so ein Grenzfall.
Das glaube ich nicht, weil es hat ja jeder irgendeine Meinung zu.
Genau, das ist ja ein Grenzfall. Und bei Trump war es ja so, dass da wirklich, dann fragte der Richter, also da waren ja alle anwesend, auch
und
Trump.
Und schon wieder sind wir bei Trump.
Ah ja. Ja, dann lass uns doch mal da bei dem bleiben.
Nein, Moment, dann lass mal gleich, jetzt stellt noch eine zweite Frage, nämlich zum Thema GEMA und auch die, wenn wir schon mal Feedback kriegen, will ich das auch beantworten. Und zwar, du komponierst ja auch, also früher mehr. Hast du dich bei der GEMA angemeldet?
Nee, habe ich nicht.
Ja, warum?
Naja, auch aus dem Grund wie bei dir, also das meistens spiele ich selber und dann ist, also wenn die Musik jetzt, die ich mache, von anderen Leuten gekauft wird, oder also wenn das Auftragsarbeiten wäre, oder wenn das einfach so von anderen gespielt wird, dann würde es sich schon lohnen. Man müsste natürlich darauf vertrauen, dass es dann auch angemeldet wird.
Genau.
Das ist halt immer die Sache, aber die eigentlich ist die GEMA ja auch dafür da, um das zu überprüfen. Also ist auch immer so ein Thema, dass die gerade so unerfahrene Veranstalter, die kriegen ja manchmal so einen bösen Brief von der GEMA, so, sie müssen uns jetzt, was weiß ich, sie haben dann und dann Kabarett veranstaltet und müssen jetzt uns alles bezahlen, ihr Leben verwenden und so weiter. Was ja gar nicht stimmt, weil wenn man sagt, ich hatte einen GEMA-freien Abend, dann haben die überhaupt nicht das Recht zu wissen, was da sonst lief. Also wenn da jetzt Musik von Hengstmann und Lucke lief, dann muss man das der GEMA nicht erzählen, weil es nicht deren Musiker sind.
Genau.
Und dann schreiben die aber die Briefe, diese Drohbriefe doch in dem Duktus, dass man also Angst kriegt und also
so ähnlich wie mit den Briefen von der Gebühreneinzugszentrale.
So ein bisschen, genau.
Rundfunkbeitragsservice heißt es.
Ja, jetzt. Und also das und das Dumme ist halt, wenn nur ein Lied dabei ist oder eigentlich nur eine Sequenz, die GEMA-pflichtig ist, dann wird plötzlich der ganze Abend GEMA-pflichtig. Da gibt es eine Mindestgebühr, das wird dann nach Minuten abgerechnet und so weiter. Also da wird man über diese ungefähr 30 Euro nicht hinauskommen. Aber es sind halt 30 Euro mindestens pro Abend. Ja.
Genau, und deswegen sind fast alle unsere Programme, die wir machen, GEMA-frei. Selbst unser Sommertheater, wobei ich jetzt aber auch dazu übergegangen bin, ich orientiere mich sehr viel an bekannten Songs und wenn man genau hinhört, erkennt man die auch. Aber es ist definitiv, sind definitiv Eigenkompositionen, die inspiriert sind, sage ich mal, so. Sehr vorsichtig.
Ja.
Ja, zum Beispiel eine Modern Talking Nummer in diesem Jahr drin. Und es klingt natürlich sehr nach diesem einen Bohlen-Song, den er geschrieben hat. Mhm. Der Dieter Bohlen hat ja in seinem Leben nur einen Song geschrieben.
Genau.
Und den dann immer wieder variiert. ja, GEMA-Anmeldung kann ich. Hast du schon jemals dich irgendwas bei der GEMA? Hast du dich da schon immer jemals als, sozusagen als Autor bei der GEMA beschäftigt? Nein.
Nee, also aber Not muss man nicht einreichen. Das ist.
Man muss den Song irgendwie einreichen. Also da geht, du kannst es sozusagen per Tonmaterial oder so. Die GEMA muss ja, weil die GEMA geht ja zu jedem Konzert und schreibt minutiös mit, welches Lied gespielt wird und danach wirst du bezahlt. Das ist natürlich alles Quatsch. Ja, wenn du zum Beispiel in der Heavy Rotation drin bist, also in diesem Radio-Dings, ich nenne das immer Doodle-GEMA, wir müssen in einem Kabarett zwei Formen von GEMA bezahlen. Wenn wir ein Gastspiel haben, was Live-Musik auf der Bühne macht, das GEMA-pflichtig ist, zahlen wir die Live-GEMA und dann müssen wir aber für unsere Hintergrundmusik, die läuft, müssen wir auch nochmal GEMA bezahlen. Ja. Das sind aber nur 120 Euro im Jahr oder so, 200 inzwischen. Und da wird aber nicht gefragt, welche Titel wir abends gespielt haben, sondern da wird pauschal nach den derzeitigen, woher die das wissen, weiß ich nicht, aber das wird normalerweise
auf den Charts wahrscheinlich im weitesten Sinne.
Ja, keine Ahnung. Also ist alles ein bisschen undurchsichtig.
Genau, also auch trotzdem, ein Restaurant zum Beispiel muss auch sagen, so, wenn bei euch Radio läuft oder so, dann kontrollieren wir jetzt nicht jeden Text einzeln, sondern dann wird gesagt, da lief, höchstwahrscheinlich lief dann so und so viel mal Atemlos durch die Nacht und so viel mal Laila und so weiter. Das wird dann alles nach dem, wahrscheinlich nach so einer Art Charts dann ausgerechnet.
Ja, was weiß ich, die haben da ein System. Also ich finde das System der GEMA schwierig, wobei die sich in den letzten Jahren wirklich, wirklich reformiert haben. Da sind wirklich viele, viele Dinge auch zugunsten von Veranstaltern passiert. Die GEMA hat es ja tatsächlich geschafft, ganze Clubs niederzureißen. Ringen mit unverschämt hohen Forderungen. Und das kann ja auch nicht der Sinn sein, das haben sie reformiert. Und ich finde es trotzdem nach wie vor gut, dass es die GEMA gibt. Denn auch ich bin für Schutz von geistigem Eigentum.
Ja. Ja, das muss man halt immer wieder sagen. Das ist wie, eigentlich wie die Deutsche Bahn, eigentlich ein Unternehmen, das es geben muss und soll, weil ein guter Gedanke dahinter steckt. Aber die Behandlung der Leute ist scheiße. Und man wird teilweise, und ich hatte tatsächlich auch das Problem beim Zungenspitzer Festival, als ihr da auftratet, ich hatte die Veranstaltung schon vorher angemeldet und dann irgendwie habe ich halt rausgefunden oder dann hieß es ja, euer Abend ist GEMA-frei. Da war der aber schon angemeldet und dann kriegte ich eine Mahnung, so, ich soll da den Abend jetzt auch noch bezahlen. Mhm. Und dann, was dann passiert, dann schreibt man hin, so, war GEMA-frei, bitte heben Sie die Mahnung auf. Ja, ja, machen wir. Kommt nächste Woche die zweite Mahnung, dritte Mahnung, Inkassodrohung und so weiter. Das heißt, wenn mal was nicht so läuft, dann ist plötzlich keiner ansprechbar. Und im Telefon, Telefonschleife muss man dann endlos warten, bis man dann irgendwie dann doch netterweise aus der Pflicht entlassen wird, die man nie hatte. Und das ist natürlich scheiße, weil das vergrätzt halt die Leute oder das trägt zu diesem Image der GEMA bei, dass die die Leute einfach wie Dreck behandeln, die Veranstalter. Je kleiner, je unerfahrener, desto mehr kriegen sie vielleicht auch mal unberechtigt Geld von Veranstaltern, die eigentlich das gar nicht bezahlen müssen. Zum Beispiel, weil der Abend GEMA-frei war. Inzwischen mache ich es auch nicht mehr so, dass ich die vorher anmelde, sondern ich mache das alles hinterher. Genau. Die sagen, man soll es vorher anmelden, aber dann passiert es ja wieder so, wie es man...
Genau.
Und dann sage ich lieber, okay, wenn der Abend jetzt sich als GEMA-frei herausstellt, dann wird der nie stattgefunden haben in deren Sinne.
Also grundsätzlich bleibt dazu zu sagen, wenn ihr komponiert und eure Werke schützen wollt, es reicht zum Beispiel, wenn ihr richtig krass seid, dass ihr das aufnehmt und per Post, per Einschreiben an euch selbst schickt und das nicht aufmacht, dann könnt ihr nachweisen, jawohl, das ist mein Werk. Ihr müsst nicht bei der GEMA sein. Das kostet, weiß ich nicht, 50 Euro im Monat, 100 Euro im Jahr, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Es lohnt sich nur,
wenn du entweder im Fernsehen präsent oder wenn du irgendwie im Radio läufst mit deiner Musik, dann lohnt sich's. Oder wenn andere Leute deine Musik spielen, dann lohnt es sich. Wenn du nur deine Musik selbst spielst, und bei uns ist es ja sogar so, wir sind ganz oft sogar selber Veranstalter, selbst auf Gastspielen, lohnt es sich überhaupt nicht.
Genau, weil
nicht.
Dann ja die Bearbeitungsgebühr weggeht, ihr kriegt ja dann da viel weniger von dem, was euch dann, also was ihr als Veranstalter eigentlich für euch bezahlen müsstet, also das lohnt sich auf keinen Fall.
Also jemand, der nur seine eigene Musik spielt und selbst wenn der Veranstalter für euch GEMA zahlt, lohnt es sich meistens mehr, dem Veranstalter zu sagen, pass auf, ich bin GEMA-frei.
Jetzt kann man noch mal ganz kurz erwähnen, GEMA, man redet ja immer über die GEMA, aber kein Mensch weiß, was die Abkürzung, also was die bedeutet, weißt du es?
Gesellschaft für musikalische Aufführungsrechte.
Fast, also es geht natürlich noch komplizierter, ja. Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte.
Ah ja, das haben sie dann irgendwann mal nachgebaut.
Mechanisch allerdings, da ist ja, von Internet noch keine Rede.
Ja, so, also gibt also das Gegenstück dazu, was das Gegenstück ist, die VG Wort zum Beispiel, das gibt es auch, wir könnten noch unsere Kabaretttexte.
Also Verwertungsgesellschaft Wort, genau.
Genau, könnten wir auch noch und dann müsste man an die VG Wort auch noch zahlen, da sind wir natürlich auch nicht drin. Weil
aber da sind Autor, also wer zum Beispiel bei Verlagen Bücher veröffentlicht oder wer journalistisch tätig ist, tatsächlich gibt es da auch so, bei zum Beispiel so Universitätsbibliotheken, die haben ja Kopierer da zu stehen und da wird ja auch nicht kontrolliert, welches Buch wird da jetzt kopiert, sind ja auch dann die Autorenrechte davon betroffen, sondern da wird dann auch geguckt, welche Bücher werden üblicherweise verwendet in studentischen Arbeiten oder im wissenschaftlichen überhaupt und dann wird da auch so eine ganz komplizierte Klausel, komplizierte Formel dann ausgerechnet, wie viel Cent man jetzt von so einer Universitätsbibliothek als Einzelautor kriegt. Also wenn man es geschafft hat, in so einen Kreis der Erlauchten zu kommen, also in so einen Kanon quasi von Leuten, die immer entweder gespielt oder kopiert werden, dann kommt das Geld immer automatisch. Da muss man dann gar nicht mehr tatsächlich super gespielt werden.
Also es gibt zum Beispiel, das wird dir jetzt wieder nichts sagen, aber es gibt ja einen Magdeburger Musiker, der sogar mal berühmt war, nicht Tokyo Hotel, weil die kommen nicht aus Magdeburg, die kommen aus Lodze, das ist nördlich von Magdeburg, sondern ich weiß, wenn irgendjemand der Hörenden die Skikes was sagen, das waren 97, kamen die mit Next November raus, war und der Sänger, der Frontmann Stefan Michmel ist, ich würde jetzt fast schon sagen, fast schon sowas wie eine Art Freund von uns. Der tritt auch jetzt im Sommertheater jetzt am nächsten Mittwoch mit seiner Band auf. Und der sagt, der kriegt heute noch Tantiem für Next November, was damals der größte, also für PayTV das erste, so also aus der Ukraine zum Beispiel. Und der hat dann immer, der muss dann immer dem Finanzamt erklären oder er hatte mal irgendwie einen Fall, dass er erklären musste, wieso jetzt aus Tadschikistan Geld überwiesen kriegt. Weil da aber bei der tadschikistanischen GEMA, das wird da anders heißen, weil da das im Radio gespielt wurde und dann wurden natürlich auch Lizenzgebühren fällig. Und da kriegt er heute, also kriegt er heute immer noch, er hat nicht gesagt wie viel, aber es scheint nicht ganz uneinträglich zu sein. Ja. Wenn du einmal einen Welthit hattest, hast du eigentlich ausgesorgt. Wenn du den geschrieben hast.
Ja. Und nicht einfach nur gesungen. Also dann ist vielleicht noch interessant das Thema Verjährung oder beziehungsweise Schutzrecht. Also gilt ja nicht unendlich lang. Also Goethe zum Beispiel darf ja jeder, ich könnte jetzt ein Goethe-Buch rausgeben mit Best of Goethe oder so. Und
würde nur keiner kaufen.
Ja, genau, weil es alle schon haben. Und deswegen, 70 Jahre ist so die Grundregel. Und wenn es natürlich mehrere...
Nach dem Tod. 70, nicht 70 Jahre, genau, nachdem das Stück geschrieben wurde, sondern 70 Jahre nach dem Tod des Autoren werden die Werke gemeinfrei, wie es so schön heißt.
Gemeinfrei heißt, also, oder wenn es jetzt mehrere Autoren gab, gerade bei Songs ist es ja oft so, dann gibt es Komponist und Texter, oft auch mehrere. Nach dem Tod des letztverstorbenen Mitautors. Genau. Und es gibt zum Beispiel das Lied Berliner Luft, ist ja hier gang und gäbe, das kennt jeder. Und das wurde 1899 in der Operette Frau Luna von Paul Linke uraufgeführt, also quasi 120 Jahre her. Und erst im Jahr 2016, weil Herr Linke damals noch sehr lange lebte, erst 1946 starb, wurde das dann erst 16 oder... Ja, wenn man dann vom 1. Januar 17 ausgeht, also quasi fast 120 Jahre nach der Uraufführung in dem Fall, weil es halt so eine lange Lebensspanne noch war. Wenn Leute halt einfach früh umgebracht werden oder früh sterben, Bertolt Brecht ist jetzt in 2 Jahren auch gemeinfrei, da werden sich viele freuen, weil sein Kumpel Kurt Weil vor ihm gestorben ist. Also diese ganzen 3-Groschen-Sachen, die sind dann plötzlich alle gemeinfrei. Und das hat mich ja betroffen, als ich noch so Alt-Berliner Kabarett gemacht habe. In den 2000ern, da war gerade schon Otto Reuter gemeinfrei geworden. Ach cool, dann können wir den spielen. Wobei, wie gesagt, wenn nur ein einziges Lied an dem Abend nicht in die Kategorie zählt, dann ist es eh scheißegal. Über Paul Linke haben wir uns dann auch sehr gefreut. Ich weiß nicht, was man davon halten soll, 70 Jahre nach dem Tod, das betrifft ja dann einfach die Enkel eines Komponisten, der sich angestrengt hat und aufs Konto der Enkel zahlt dann immer noch der Erfolg ein. Kann man jetzt...
Ja, das ist natürlich wirklich die Frage, dass man seine Tantiemen vererben kann, finde ich auch irgendwie schwierig, weil das ist das ist das eingeleistete Werk und das ist okay, dass man dafür Geld kriegt und das ist in Ordnung. Und vielleicht kann man noch eine Übergangsfrist von 5 Jahren machen, weil für die Ehefrau oder so, weil, ja gut, das ist jetzt auch wieder sexistisch. Nicht, dass Paula zufällig hört und dann doch wieder abschaltet.
Naja, es ist aber, die Wortwahl ist ja nicht. Nein, aber also das ist natürlich einfach festgelegt worden, 70 Jahre. In den USA sind es entweder 50 oder 100, ich weiß gar nicht, ob das strenger ist.
Es kommt ganz drauf an, also Mickey Mouse zum Beispiel ist jetzt gemeinfrei. Mhm. Also stimmt nicht ganz, Mickey Mouse wie in dem Film Steamboat Willie, weil der kam vor 100 Jahren raus. Mhm. Und in dem Film Steamboat Willie taucht Mickey Mouse das erste Mal quasi, aber da geht es um eine ganz bestimmte Figur, nämlich Mickey Mouse nur mit diesen roten Hosen und diesen langen Ohren, wie der damals aussah. Mhm. Und darum ist jetzt gleich ein Horrorfilm mit Mickey Mouse rausgekommen, weil Mickey Mouse jetzt gemeinfrei ist.
Okay. Ja. Und
das passiert jetzt mit ganz vielen anderen Disney-Figuren übrigens.
Und wir erinnern uns, 2016 kam ja auch eine kritische Ausgabe von Hitlers Mein Kampf heraus.
Genau.
Also nicht kritisch im Sinne von kritisch gegenüber dem Weltjudentum, sondern kritisch durchgesehen und kommentiert, so heißt es ja, kritische Ausgabe. Genau. Warum? Weil es der bayerische Staat oder das bayerische Finanzministerium die Rechte drauf hatte, weil aus irgendeinem Grund eben gesagt wurde, es gab ja noch kein, oder das Deutsche Reich war ja quasi nicht mehr existent und dann musste man ja irgendeinen staatlichen Rechteinhaber finden und da er das ja auch in Bayern geschrieben hat im Gefängnis, was auch immer der Grund war, und die bayerische Regierung hat gesagt, nee, wir geben es nicht raus, wir lassen es nicht weiter veröffentlichen, weil wir Scheiße finden. Und irgendwelche Wissenschaftler haben dann schon vorbereitend eben für 2016 diese Ausgabe gemacht und am 1. Januar oder Anfang Januar kam dann dieses Buch raus, weil ab da war Hitler plötzlich gemeinfrei.
Und vorher war er nur gemein. So, genau. Apropos gemein und Arschloch und Riesendiktator. Lass uns zum Trump-Prozess kommen. Danke erstmal nochmal an Paula und an Christian für das Feedback. Ihr könnt gerne auch schreiben. Ich saß an der Stelle nochmal, luke@hengstmanns.de oder hier unter der Folge auf luke.hengstmanns.de. So, dann lass uns jetzt endlich zu Trump kommen.
So, endlich zu Trump. Ja,
das Schwein ist verurteilt.
Ja, aber eben auch, also das Strafmaß soll im Juli erst kommen. Also der Richter geht jetzt erstmal in Urlaub. Ich meine, also da staune ich halt immer, wie lange sowas dann dauert. Und dann muss er wahrscheinlich auch noch die Urteilsbegründung schreiben oder muss es gleichzeitig abliefern, was auch immer. Aber das ist jetzt noch lange nicht vorbei. Und dann kommt ja die Möglichkeit, dass man nochmal in Berufung geht. Also Trumps Ziel ist es ja, diese Verurteilung quasi über den Wahltag hinaus zu schleppen. Es gibt ja dann noch die anderen Prozesse in Florida, in Washington und in Georgia. Also Florida war diese Dokumentenaffäre, wobei das ist am einfachsten abzubügeln, weil das eine Richterin ist, die von ihm selber ernannt wurde. Da scheint es, glaube ich, da hat er die besten Aussichten. Allerdings ist die Regel, wenn einer Zweittäter ist, also zum zweiten Mal vor Gericht steht, dann muss zwingend, also unschuldig befunden, da muss zwingend eine Haftstrafe folgen. Das ist jetzt beim ersten Mal nicht der Fall. Er kann eine Geldstrafe kriegen, ist auch wahrscheinlich, weil er vorher offiziell noch nichts angestellt hatte.
Offiziell.
Ich weiß nicht, wie das, also in Deutschland wäre das schon, also weiß ich nicht, wie es bei uns wäre. Bei uns ist eigentlich Bewährung, da gibt es ja keine Regeln für Bewährung, sondern man kann ja zum 100. Mal vor Gericht stehen und trotzdem noch Bewährung kriegen. Passiert auch, also die deutsche Justiz ist ja doch sehr
nachsichtig. Ja, weil die nämlich viel zu nachsichtig sind, ja, verstehst du? Da wird nämlich hier in Deutschland, ist das ja alles, da werden ja die Verbrecher überhaupt nicht, wir brauchen nämlich härtere Strafen, weil härtere Strafen nämlich das ist, was dieses Land braucht. Wenn wir härtere Strafen hätten, würde dieses Land gerettet werden und Kinderschänder, die müsstest du alle erschießen.
So, das war das Leserbrief aus der Volksstimme wieder.
Ja, so ungefähr.
Naja, und anscheinend in den USA gibt es ja auch viel strengere Regeln, zum Beispiel für Strafmaße, da gibt es ja Mindeststrafen, die werden einfach addiert. Wenn jemand zweimal zum Beispiel, was weiß ich, einen Ladendiebstahl gemacht hat, gibt es eine Mindeststrafe von, was weiß ich, einem halben Jahr und dann muss er zwingend ein Jahr kriegen, obwohl er zweimal einen Lippenstift geklaut hat oder so. Und man verliert tatsächlich in vielen Bundesstaaten auch das Wahlrecht, in manchen sogar für immer. Also wenn Trump
aktiv oder passiv?
Nee, nur das Aktive, absurderweise. Schade. Genau, schade. Also er darf gewählt werden. Wenn er aber in Florida wohnt, dann dürfte er lebenslang nicht mehr wählen. Ich weiß nicht, wo sein Wohnsitz jetzt genau ist. Aber
ich weiß nicht, ob Donald Trump in seinem Leben schon jemals gewählt hat.
Also sich selber bestimmt damals,
ja,
2016
genau, und 20. Das ist das Einzige. Aber ansonsten glaube ich nicht, dass er in seinem Leben... Der wirkt nicht wie jemand, der wählen geht.
Das stimmt, genau, weil halt, weißt du, da ist ein Wahllokal und direkt daneben ist eine McDonald's-Filiale, da kommt
man
schon in Gewissenskonflikte.
Genau.
Ja, also, wie kamen wir jetzt auf das Ganze? Ja, also.
Ja, ist egal, er ist verurteilt, aber wir wissen das Strafmaß noch nicht. So, jetzt gehen wir mal ganzen. Wir sind ja hier kein Jura-Podcast, wobei auch das könnten wir sein, wenn wir das wollten.
Ja.
Nein, die Frage ist jetzt natürlich nach den politischen Auswirkungen.
Also, da.
Ich vermute keine.
Ich vermute wenige, also manche sagen, also es gibt vielleicht einen Teil der republikanischen Wähler, die sagen, also einem Straftäter geben wir unsere Stimme nicht. Dann gibt es andere Leute, die sagen, nee, es könnte sein, oder dass zumindest die Hardcore-Fans jetzt noch größere Fans von ihm sind. Und
auch naja, die gut, aber Republikaner. Die sind ja eh verloren. Es geht ja jetzt wirklich, also es wird ja, also wenn es zur Entscheidung kommt im November, wird es ja eh knapp. Davon gehen wir ja aus. So. Donald Trump hat ja übrigens bloß mal so, hat in seinem Leben noch nicht eine Wahl gewonnen. Das dürfen wir nicht vergessen. Der ist ja nur Präsident geworden wegen des absurden amerikanischen Wahlsystems. Vom Popular Vote her hat Hillary Clinton damals die Nase vorn gehabt. Genau wie damals bei George W. Bush Al Gore ja eigentlich die Nase vorn hatte. Das heißt, sagen wir mal, die beiden beschissensten Präsidenten der letzten, ja, selbst wenn man Reagan mitrechnet und sagt, der letzten 40 Jahre, sind eigentlich nicht gewählt worden.
Ja. Ja, und halt die beiden republikanischen. Also das heißt, die, wenn man sich das mal überlegt, der letzte Präsident der Republikaner, war tatsächlich George Bush 2004, da hatte er eine Mehrheit des Volkes.
Ja, aber wäre ja nicht gewählt worden, wenn er nicht schon im Amt wäre. Also kann man das mal ignorieren?
Also war der letzte eigentlich sein Vater, 1988. Genau. Das
muss man sich mal vorstellen.
In den letzten knapp 40 Jahren hat nur ein einziger oder zwei einzige Präsidenten der Republikaner haben regulär gewonnen. Und genau. Dieses Wahlsystem ist natürlich, wird immer ungerechter. Das war früher anders. Also im ganzen 20. Jahrhundert kam das ja nie vor. Also das letzte Mal 1888. Wo der amtierende Präsident Cleveland ja zwischendurch abgewählt wurde durch Harrison, der aber keine Mehrheit hatte. Und dann 1892 kam Cleveland dann gegen ihn wieder. Es war aber der letzte Fall und dann 2000 und 2016. Also da muss man sagen, dass einfach die Art oder die Zusammensetzung der Bundesstaaten, die hat sich eben so komplett geändert, weil es gibt bevölkerungsstarke Bundesstaaten, die sind fast alle demokratisch, bis auf Texas. Und dann gibt es ganz viele kleine Bundesstaaten, die immer noch auch weiter an Bedeutung verlieren und trotzdem ja ihre zwei Senatoren bzw. mindestens drei Wahlmänner haben, obwohl es von der Anzahl her viel weniger sein müssten.
So, okay, aber um jetzt mal auf Trump zurückzukommen. Die Frage ist natürlich, also die Interpretation ist natürlich, das ist ein politischer Prozess, klar. Die machen das natürlich alles nur, um Donald Trump zu verhindern. Ja. Und ich sag mal so, Körnchen Wahrheit ist da wahrscheinlich auch dran. Ich weiß nicht, wie engagiert so ein Staatsanwalt dem hinterher wäre, wenn es sich nicht um den ehemaligen Präsidenten handeln würde.
Also bei dem New Yorker Verfahren kann man davon ausgehen, dass der Richter auch privat, das ist bekannt, dass er privat gegen Trump deutlich gegen ihn ist. Aber als Richter ist man ja nicht so wie die Geschworenen quasi. Das war ja, wollte ich vorhin noch erwähnen, diese Show. Alle sitzen im Gerichtssaal und hunderte von möglichen Geschworenen auch. Und dann hieß es so, wer findet Trump scheiße, melden sich ein paar, ihr dürft sofort gehen. Und dann, wer findet Trump geil, ja, ihr dürft jetzt auch gehen, dann bleiben noch die. Und dann, wer findet noch Gründe, warum er jetzt nicht geeignet ist. Und da war mit Mühe und Not, ja. Und teilweise sind ja während des Prozesses auch noch Geschworene verschwunden. Da weiß ich nicht, wie die Regelung ist. Braucht ja irgendwelche Ersatzleute, die dann aber auch schon von Anfang an...
verschwunden?
Nein, im Sinne von ausgeschieden, weil es dann doch irgendwie...
Also ich dachte schon, Trump hat Leute bezahlt.
Ja, also er hat vor allem seine Zeugen bezahlt. Gibt es ja eine Story, wie der Richter quasi von einem seiner, der Pro-Trump-Zeugen niedergestarrt wurde. Ich weiß gar nicht, wie das ausgesehen hat. Hä? Er saß also da und hat ihn, ja, are you staring me down, war die Frage. Und also das ist so, man kann sich das wirklich, schade, dass es nicht verfilmt ist.
Also, das kommt noch.
Ja, aber also das Original nicht verfilmt ist.
Ach du, das wird besser, glaub mir. Dann wird Donald Trump wird dann gespielt von einer verfaulten Kartoffel. Ja, okay, also ich habe halt die Hoffnung, darum jetzt nochmal zum Thema Knappenwahl,
ja.
Dass ein paar Wechselwähler sich vielleicht doch davon, ja. Die sagen, eigentlich geht das hier alles überhaupt nicht und der Biden ist alt und den versteht man nicht, da will ich lieber den anderen Alten, den versteht man wenigstens. Und dann, das ist ja Straftäter, also das bliebe die Hoffnung zu sagen.
Dann ist ja noch das ganze Thema Palästina. Und das ist ja das komplette Irre, weil das dann sagen Leute, Genocide Joe, also Joe Biden ist persönlich für einen Genozid verantwortlich, den es ja gar nicht gibt, beziehungsweise der ja angezettelt wurde von der Hamas. Also den Joe Biden quasi nicht zu wählen, weil er zu israelfreundlich ist, und dann den Gegner zu wählen, der viel israelfreundlicher ist und genau, vor allem viel Netanyahu-freundlicher. Darauf, das natürlich, ist ja eigentlich, das ist ja eigentlich.
Der Trump steht halt so auf Erfolgstypen, ne?
Ja, und also das ist ja auch wirklich tragisch, dass man als Israel-Fan oder Israel-Freund quasi jetzt offiziell mit Netanyahu befreundet ist, obwohl man es definitiv nicht ist. Der ist weltweit, den hassen weltweit alle Staatsführer außer Trump oder außer irgendwelche, Milley aus, naja, oder zumindest würden sie sich wünschen, dass er weg ist und andere, genau, vernünftigere Leute an die Spitze kommen. Genau. Aber ich glaube, der einzige Freund, der wirklich noch ist Javier Milley, aber der ist ja auch selber so ein bisschen irre. Naja, und, genau, und dann, aber das heißt, Joe Biden könnte eben auch Schwierigkeiten kriegen, weil in den wichtigen Bundesstaaten dann auch so ein paar tausend Wähler aus dem Grund, Entschuldigung, ich habe ein bisschen Allergie. Ich muss mal hier.
Süß.
Ja, aber dass ihm die jetzt fehlen. Und dann wäre es natürlich nur gerecht, wenn Trump auch ein paar Stimmen jetzt wegfallen, weil er verurteilt ist.
Ja, also ich will ja zu wünschen. Also ich glaube, dass es weltpolitisch tatsächlich, und das haben wir jetzt auch schon mehrfach gesagt, schon eine Katastrophe grenzen würde, wenn Donald Trump wieder amerikanischer,
naja,
Präsident
eigentlich
wird.
Eigentlich ist ja die Katastrophe bereits da, weil alle sagen, und seit langer Zeit sagen sie ja, im November wird alles ganz schlimm und die Ukraine wird dann verlieren. Ich meine, wenn man so denkt, dann hat sie ja jetzt schon verloren.
Ja, ja.
Weil wir wollen jetzt der Ukraine noch nicht diese schweren Waffen liefern, weil sie ja im November sowieso verlieren könnte. Also dieses Argument gibt es ja. Und wenn es dann am Ende glimpflich ausgeht, wird es vielleicht der Ukraine auch nicht mehr nützen im schlimmsten Fall. Naja.
Weil es dann vielleicht schon keine Ukraine mehr gibt.
Genau, also meiner Ansicht nach hat Joe Biden trotzdem noch die besseren Chancen.
Ich glaube das auch, aber das habe ich ja damals über Hillary Clinton auch gedacht. Deswegen, ja, bin ich da mit Prognosen sehr vorsichtig.
Genau, aber es gibt ja, da können wir eigentlich auch mal wieder in den nächsten Folgen mal reingucken, diese berühmte Prognose von Alan Lichtman, von diesem Mathematiker, der 13 Fragen gestellt hat und gesagt hat, wenn der Präsident 8 Fragen davon positiv beantwortet mit Ja, also Sachen erreicht, dann wird er wieder gewählt, und wenn es danach geht, dann ist er ziemlich sicher wieder gewählt. Aber ja, wie gesagt, es kommt eben auf, und es wird ja, da sind wir uns ja einig, kommt ja nicht auf den Popular Vote an, und da wird Joe Biden, da ist er im Moment in Umfragen auch hinter Trump, aber das sagt nichts aus, weil das, genau, im Wahljahr immer auf und ab geht. Da wird er am Ende auf jeden Fall mindestens 3, 4, 5 Millionen Stimmen mehr haben.
Das ist zu vermuten, ja.
So, also, wir freuen uns über Trump, also, oder über diese Entwicklung.
Sag mal, hast du das mitgekriegt, dass jetzt so überlegt wird, dass das, oder das Palästina anerkannt? Ich habe das bloß so halb mal wieder links, ich hatte keine Zeit, ich musste
Palästina proben. Ist anerkannt, jetzt, genau, also so die Kurzfassung, ja. Es ging darum, also Palästina zur Geschichte, also 1988 hat ein gewisser Yasser Arafat in Algier im Exil den Staat Palästina ausgerufen. Und kurz danach haben alle arabischen Staaten diesen Staat anerkannt. Es gibt ja keine Frist für die internationale Anerkennung, sodass es eigentlich immer noch, Palästina wirbt immer noch dafür, internationale Anerkennung zu finden. Es sind insgesamt bisher 145 UNO-Staaten, die also
knapp die Hälfte.
Viel mehr als die Hälfte, also über 2/3.
192, Entschuldigung, ja.
Sogar der Vatikan, der ja nicht zur UNO gehört. Also es gibt insgesamt 48 Staaten der UNO, die das noch nicht getan haben. Es ist nicht zwingend, dass alle Staaten einen anerkennen. Das ist gar nicht verlangt, aber natürlich die wichtigsten sollten es schon sein. Also zum Beispiel die USA, Großbritannien und Frankreich in dem Fall, die ja in der UNO, einem UN-Sicherheitsrat, der ein Vetorecht für die Aufnahme von neuen Mitgliedern hat. Und ja, das erst dann, also die UNO, also es ist halt die Frage, ist ein Staat dann ein Staat, wenn er in die UNO aufgenommen wird? Nein. denn dann wäre ja zum Beispiel die Bundesrepublik Deutschland bis 1973 auch kein Staat gewesen. Also wir sind genau. Der erste. Und die DDR auch nicht. Also das genau. Heißt, aber die sozusagen bombensicher ist man ein Staat dann, wenn man in der UNO ist. Weil genau. dann nämlich sowohl die UN-Vollversammlung, und die würde, die hat ja neulich auch mit dafür gestimmt, aber es kommt auf den Weltsicherheitsrat an. Und der hat tatsächlich das noch oder immer wieder abgelehnt mit Veto der drei Staaten, die ich genannt habe. Russland und China gehören natürlich zu den Staaten, die die Palästina anerkannt haben. Aber fehlen eben noch drei. Und wenn man sich jetzt das mal anguckt, die letzte Woche, oder diese Woche war das so, Irland, Spanien und Norwegen haben jetzt auch diese völkerrechtliche Anerkennung ausgesprochen. Es gibt in der EU somit 11 Staaten, die quasi die Anerkennung hatten. Davon sind aber bis auf Irland, Spanien und Schweden lauter Staaten, die quasi im Ostblock waren und 1988 schon diese Anerkennung ausgesprochen haben, weil sie eben im Gefolge der Sowjetunion waren. Also da echte Anerkennungen sind in diesem Jahrtausend nur von Schweden 2014 und dann von Irland und Spanien. Und Norwegen ist ja nicht EU, aber sozusagen es bewegt sich so gut wie nichts und das wird jetzt als großer Wurf verkauft. Ja, wir erkennen es an. Und man muss echt sagen, also Spanien, tolles Land, ja, die sagen, ja, wir erkennen jetzt die Terroristen an, immerhin sind es keine Katalonier, Katalanen, die ganz friedlich ihren Staat ausrufen wollen.
Genau.
Die müssen
in Knast. Die haben auch keine Baskenmützen auf. Ach nee, das sind ja die Basken.
Ah ja. Genau, und also da muss man sagen, Spanien moralisch etwas diskreditiert. Kolumbien hat ja auch so eine linke Regierung und die hat Palästina schon lange anerkannt, allerdings jetzt kürzlich auch die Beziehung zu Israel abgebrochen, weil sie sagen, und interessanterweise Kolumbien hat kürzlich auch den Stierkampf verboten, weil man sagt, also okay, Stiere darf man nicht quälen, aber entführte Geiseln, die darf man weiter festhalten. Alles
finde ich vernünftig.
So, also das hat es damit auf sich, wird alles nicht so heiß gegessen, es wird jetzt, feiern jetzt die Pro-Palästina-Leute als großen Erfolg mit dieser Anerkennung, aber es ist nicht absehbar, dass sozusagen die USA, vor allem die USA, jetzt als Belohnung für diesen ganzen Terrorangriff noch die Anerkennung aussprechen werden. Also.
So, dann lass uns bitte, weil wir sind ja jetzt schon wieder mal weit über der Zeit, ja. Dann lass uns bitte mal ganz kurz, du hast noch Korrekturen, das interessiert mich natürlich immer sehr.
Ja, also ich habe zwei Sachen gesagt. In Frankreich habe ich gesagt, steht in der Verfassung drin, dass man dass bei einem Beitritt eines neuen Landes zur EU eine Volksabstimmung geschehen muss. Das wurde 2008 von Sarkozy in die Verfassung geschrieben. Stimmt auch. Es gibt eine andere Möglichkeit, also es wird behandelt wie so eine Verfassungsänderung. Und entweder macht man in beiden Kammern eine Abstimmung mit über 60% der Zustimmung und dann gibt es nochmal einen sogenannten Kongress, also das treffen sich beide Kammern gleichzeitig, stimmen dann auch nochmal dafür und dann ist die Verfassung geändert oder das Land aufgenommen, die EU laut Frankreich. Oder es gibt sozusagen, wenn man nicht diesen Kongress einberuft, gibt es die Möglichkeit einer Volksabstimmung. Also so entweder oder, die Volksabstimmung muss es nicht zwingend geben. Und dazu haben sie 2008 noch eine Übergangszeit eingebaut. Also diese Regel gilt nur für Beitritte, die aus Regierungskonferenzen folgen, die nach 2004 begonnen haben. Das bezog sich damals auf Kroatien, waren noch nicht beigetreten, waren aber schon Gespräche seit 2004, und sodass für dieses Land 2013 dieses Verfahren nicht nötig war. Gemünzt war es natürlich auf die Türkei, weil deren Gespräche fingen erst 2005 an und für alle künftigen Länder, für alle Länder, die jetzt auch noch Kandidaten sind, wird es diese Regel geben. Das ist eben von mir verkürzt dargestellt worden und sei hiermit nachgeliefert. Zweitens habe ich mich tatsächlich getäuscht, als ich behauptet hätte, wir hätten wir hätten eine Rezession. Das ist eine irre Geschichte. Also das Statistische Bundesamt misst jedes Quartal das Bruttoinlandsprodukt oder das Reale. Also da gibt es natürlich Abzug mit Inflation und so weiter. Oder bestimmte Feiertage. Manche Quartale haben ja mehr Feiertage als andere. Also jedes Quartal werden Wirtschaftsdaten gemessen im Vergleich zum Vorquartal. Und dann gibt es eben Plus oder Minus. Und das Statistische Bundesamt hatte im April 23 eine Rezession vermeldet, weil nämlich die zwei Vorquartale, also das vierte Quartal 22 und das erste 23, zumindest, genau, es war noch keine Rezession, weil das vierte Quartal 22 war negativ und das erste Quartal 23 war genau auf Null, also plus minus Null. Da weiß man jetzt nicht, sind wir drin? Also es war ein bisschen Schrödingers Rezession war das. Mhm. So, dann einen Monat später kamen die korrigierten Zahlen für das erste Quartal 23 und da hieß es ja, wir sind jetzt unter Null knapp und plötzlich war man dann doch in einer Rezession und dann im Juli kamen die Zahlen für das zweite Quartal, da war es wieder auf Null, da weiß man nicht, die Rezession gab es zwar, aber sind wir noch drin oder nicht? So, dann im Oktober 23, dann hieß es, okay, wir waren im ersten Quartal 23 doch auf genau plus minus Null. Das heißt, wieder nochmal korrigiert. Das heißt, es gab diese Rezession nicht und im zweiten Quartal waren wir positiv. Im dritten sind wir allerdings wieder negativ. So. Mhm. Und so ging das hin und her. Also diese Korrektur im Rahmen von, sagen wir mal, 1 bis 4, 5 Zehntel Prozentpunkten, die kamen immer wieder hin und her und anscheinend konnten die sich einfach selber nicht entscheiden. Und Fakt ist, dass mit heutigem Stand es zu keinem Zeitpunkt zwei aufeinanderfolgende Quartale gab, in denen ein Rückgang unter Null war, sondern genau. Immer ungefähr Null, aber halt ja meistens leicht drüber, sodass einfach laut dieser offiziellen Definition zu keinem Zeitpunkt, also seit Corona, zu keinem Zeitpunkt eine Rezession vorlag. Das ist ein bisschen absurd und es ist auch tatsächlich fragwürdig, warum das Statistische Bundesamt solche Zahlen rausgibt im Zehntel-Prozent-Bereich, wenn die einfach Bullshit sind.
Genau, aber naja, das ist aber halt auch eine schöne Meldung, das darf man ja immer nicht vergessen.
Ja, genau. Das nur so. Und wir haben ja letzte Woche über diesen schönen früheren Labour-Vorsitzenden Corbyn gesprochen, der ja auch den Brexit eigentlich zu verantworten hat, weil er keine ordentliche Opposition gemacht hat. Und der ist jetzt auch tatsächlich rausgeschmissen worden aus seiner Labour-Partei, weil er für eine andere Partei, die Parlamentswahl, die jetzt angesetzt ist, eine andere Partei kandidiert. Und da ist man natürlich dann auch ohne Ausschlussverfahren, sondern dann wird man einfach gestrichen, weil ja klar ist, das geht nicht. Und den sind sie jetzt los. Das ist auch so eine schön. Aktualisierung. So. Ja, Mensch, da sind wir schon wieder sehr lang gewesen. Ich freue mich aber. Auch, genau. Auch eben dank der Rückmeldungen, das mit der GEMA und das mit den Schöffen fand ich ja auch interessante genau. Themen. Heute mal wieder so eine Folge, wo wir ein bisschen länger waren. Aber vielen Dank, Sebastian Hengstmann, dass wir mal wieder gesprochen haben. Heute einen Tag später, nächste Woche wieder pünktlich. Und vor allem, und das könnt ihr jetzt euch schon wieder anstreichen, am Montag gibt es die lange angekündigte Sonder-Europawahl-Folge mit Fakten und Skurrilem zur Europawahl. Bis dann.
Genau. Bis dann. Tschüss.